Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Ostergemeinde, Karfreitag ist Gottes Antwort auf die größte Not unseres Lebens, die uns nicht bewusst ist. Also das ist die Not unserer Schuld, die Not unserer Sünde. Ostern ist Gottes Antwort auf die größte Not unseres Lebens, die uns durchaus bewusst ist. Und das ist die Angst vor dem Tod, der Schrecken des Todes. Karfreitag löst Gott das Problem unserer Sünde. Ostern besiegt er die Terrormacht des Todes. Und beides ist ganz eng miteinander verbunden. Wie oft haben Dichter und Philosophen versucht, die Macht des Todes kleinzureden. Sie nannten ihn Freund Hein. Das klingt nicht so gefährlich. Oder sie erklärten den Tod zu einer ganz natürlichen Sache. Nach dem Motto, das gehört nun mal zum Leben dazu. Gottfried Benn, einer der bedeutendsten deutschen Lyriker des 20. Jahrhunderts, übrigens auch Hannoveraner, hat einmal einen Menschen, bei dem es um die Frage Tod und Zukunft ging, geschrieben, jene Stunde, und er meint die Stunde des Todes, wird keine Schrecken haben. Seien Sie beruhigt. Sie werden nicht fallen, sie werden steigen. Woher weiß er das? Aber solche Sprüche helfen nur dem, der noch weit davon entfernt ist, von dieser Schranke des Todes. Der Komiker Woody Allen hat diesen gespielten Mut einmal mit Humor enttarnt, als er sagte, ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich will bloß nicht dabei sein. Und der englische Philosoph Francis Bacon gibt ganz ehrlich zu, die Menschen fürchten den Tod wie kleine Kinder die Dunkelheit. Die Menschen fürchten den Tod wie kleine Kinder die Dunkelheit. Und ganz ähnlich sagt es auch der Realismus der Bibel. Zum Beispiel im Hebräerbrief im Neuen Testament, Hebräer 2, Vers 15, sagt, dass die Menschen ohne Jesus, Zitat, durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten werden. Durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten. Das ist der Mensch. Die Bibel reißt dem Tod die Maske vom Gesicht und stellt ihn ungeschminkt in seiner ganzen Grausamkeit da. Umso auffälliger klingt uns dieser helle Ton entgegen, dieser optimistische Paukenschlag, der heute unser Predigttext sein wird, Philipper 1, Vers 21. Und 1. Korinther 15 ist dann gewissermaßen noch ein Begleittext. Unser Hauptpredigttext ist Philipper 1, Vers 21, wie ein Paukenschlag. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn, sagt Paulus. Philipper 1, 21. Und zwei Verse später setzt Paulus noch einen drauf. Da schreibt er in Fortsetzung dieses Gedankens, Philipper 1, Vers 23, denn es setzt mir beides hart zu. Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, noch hier zu bleiben, um euretwillen. Man kann auch übersetzen, mich verlangt danach, aufzubrechen, um bei Christus zu sein. Wir müssen wissen, Paulus war keineswegs lebensmüde, als er das geschrieben hat. Er hatte noch große Pläne. Er hing auch an diesem Leben. Und menschlich, das schimmert auch immer wieder durch, war dem Paulus der Gedanke an den Vorgang des Sterbens genauso unheimlich wie uns. In 2. Korinther 5, Vers 4 sagt er mal, wir sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten. Das heißt, mir wäre es lieber, Jesus würde mich gleich ins neue Leben nehmen, ohne dass ich sterben müsste. Und in 1. Korinther 15, Vers 26 bezeichnet Paulus den Tod als den letzten Feind des Menschen, als den letzten Feind. Woher kommt dann trotzdem diese Zuversicht? Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Das hat zu tun mit seiner Exit-Strategie. Paulus kennt eine geniale Exit-Strategie für dieses Leben. Und diesen Begriff müssen wir kurz erklären. Wir alle kennen ja dieses kleine grüne Lämpchen in öffentlichen Gebäuden, im Kino oder im Theatersaal, manchmal auch in Restaurants, dieses kleine grüne Lämpchen und dann steht da drauf Exit, Ausgang. Im Wirtschaftsleben gibt es deshalb den Begriff der Exit-Strategie. Also wenn ein Investor aus einer Beteiligung an einem Unternehmen aussteigen will, weil er seine Anteile verkauft, also wenn er gewissermaßen den Exit aus dem Unternehmen sucht, dann braucht er die richtige Exit-Strategie, um seine Anteile so gewinnbringend wie möglich zu verkaufen. Mit Gewinn. Exit mit Gewinn. Und das Wort Exit-Strategie wird auch beim Militäreinsatz verwendet, etwa wenn eine Armee sich eine Zeit lang an einem Auslandseinsatz beteiligt hat und dieses Engagement jetzt beenden will, aus welchen Gründen auch immer. Dann sucht die Führung der Armee nach der richtigen Exit-Strategie. Wie kommen wir raus aus Afghanistan? Und noch viel dringender brauchen wir alle aber eine Exit-Strategie für unser Leben. Weil jeder von uns dieses vergängliche Leben einmal verlassen muss. Und dann ist die Frage, wie kommen wir heil raus aus diesem Leben? Mit Gewinn. Wie kommen wir mit Gewinn raus aus diesem Leben? Jemand hat mal zynisch gesagt, wir haben die Schlüssel zu allen Türen gefunden, nur nicht für den Ausgang. Und in Kriegszeiten haben manche Diktatoren Zyankali-Kapseln bei sich getragen. Das war deren Exit-Strategie, dass sie gesagt haben, wenn ich verhaftet werde, bevor ich mich da dem Tribunal stelle, beiße ich einmal auf die Kapsel und dann bin ich weg. Und Paulus hätte sie gewarnt vor dieser Selbsttäuschung. Paulus hätte gesagt, okay, einem menschlichen Gericht kannst du dich mit der Zyankali-Strategie entziehen, aber dem göttlichen Gericht kannst du dich nicht entziehen. Vor dem wirst du dann so oder so stehen. Liebe Gemeinde, es gibt nur eine einzige Exit-Strategie, die uns nicht ins Verderben bringt, sondern mit der du Gewinn machen kannst. Und die steht in Philipper 1, Vers 21. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Und wir fragen nun, wie funktioniert diese Exit-Strategie Schritt für Schritt? Offensichtlich besteht ja zwischen dem ersten und dem zweiten Teil des Satzes ein logisch zwingender Zusammenhang. Wenn Christus mein Leben ist, dann ist Sterben mein Gewinn. Das halten wir schon mal fest. Aber wenn das gelingen soll, dann braucht es noch eine andere Voraussetzung. Dass Christus selbst lebt. Sonst ist das alles nur eine religiöse Fantasiegeschichte. Sonst sind das Worte ohne Wirklichkeit. Und darum lautet Punkt 1 der paulinischen Exit-Strategie. Erstens, Jesus Christus ist das Leben. Das ist Punkt 1. Jesus Christus ist das Leben. Das ist die objektive Voraussetzung der Exit-Strategie. Das heißt, Jesus kann niemals mehr vom Leben getrennt werden. Er ist das Leben. Er hat ewiges Leben in sich. Er ist niemals mehr vom Tode bedroht. Er ist endgültig stärker als der Tod. Er sitzt, wie zum Beispiel Hebräer 4 sagt, jetzt zu Rechten Gottes der Majestät. Das heißt, Jesus, der Sohn Gottes, der auch Gott ist, hat völligen Anteil an der ganzen Macht des allmächtigen Gottes, weil er Gott ist. Und wie wir es auch im Glaubensbekenntnis gesagt haben, auferstanden von den Toten, er sitzt zur Rechten Gottes. Und deswegen hat er jetzt die Schlüsselgewalt über den Tod. Und so finden Sie es ja auch in dem Wochenspruch, der uns zum Eingang vorgelesen wurde, wo Jesus in Offenbarung 1, Vers 18 sagt, steht oben auf dem Zettel, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Er hat den Schlüssel. Jesus Christus ist das Leben. Und genau so hat er es auch gesagt in Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und deswegen haben auch schon in der Passionszeit die Leidensankündigungen, mit denen Jesus seinen Kreuzestod vorausgesagt hatte, immer mit einem Happy End geschlossen. Zum Beispiel Markus 8, Vers 31, die erste Leidensankündigung, wo Jesus von sich sagt, Markus 8, 31, der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden. Und nach 3 Tagen auferstehen. Das war immer klar und so ist es auch gekommen. Und deswegen, ihr Lieben, ist das die entscheidende Voraussetzung der Exit-Strategie, dass Ostern wirklich stattgefunden hat. Wenn Sie sich einen riesigen Kronleuchter vorstellen, dieser Kronleuchter wird gehalten von einem starken Haken, der in der Regel in die Decke eingelassen ist. Und dieser starke Haken, an dem alles andere hängt, was wir glauben und was die Heilige Schrift sagt, das ist die Auferstehung Jesu von den Toten. Christus ist das Leben. Das ist der Haken, der den ganzen Kronleuchter der christlichen Existenz hält. Und deshalb sind wir darauf angewiesen und deshalb können wir so froh sein, dass die historischen Quellen, die über Jesu Auferstehung berichten, solide sind, dass sie zuverlässig sind, dass sie eindeutig sind. Und deswegen war es dem Paulus auch immer so wichtig, diese Tatsache ausführlich zu begründen. Zum Beispiel und ganz herausragend in 1. Korinther 15 in dem Text, den Sie auch noch vor sich haben, wo er das so deutlich macht, dass er sagt, das ganze Evangelium hängt daran in seiner Gültigkeit, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Und dann beruft er sich ab Vers 3 auf die Tatsachen. Ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Also, das war kein Zufall. Die alten testamentlichen Propheten haben das vorhergesagt. So ist es von Gott vorhergesehen, dass er sterben würde für uns. Guckt nach bei Jesaja 53, guckt nach im Psalm 22 und an vielen anderen Stellen. Und weiter sagt Paulus, dass er begraben worden ist. Also er war wirklich tot. Das war kein Scheintod. Das war nicht ein längerer Schlaf. Begraben, er war wirklich tot. Und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Auch die Auferstehung war im Alten Testament schon angekündigt. Jesaja 53, Psalm 16, Vers 8 bis 11 und an anderen Stellen. Das ist alles angekündigt, das steht in den Schriften. Und deswegen dürfen wir uns nicht wundern, dass es so gekommen ist. Das sind Tatsachen, das sind Fakten. Daran hängt es. Und Paulus sagt in Vers 3 ausdrücklich, ich habe euch das zuallererst überliefert. Also, das sind die Essentials. Daran hängt alles an der Auferstehung. Und manche Leute denken, naja, wenn sie Christentum hören, an die 10 Gebote oder an die Bergpredigt. Das ist alles wichtig, aber das ist nicht das Fundament unseres Glaubens, liebe Ostergemeinde. Das Wichtigste sind nicht die ethischen Leitlinien. Das Wichtigste sind die heilsgeschichtlichen Tatsachen. Gestorben, begraben, auferstanden. Das steht so nüchtern und selbstverständlich da, das Auferstanden genauso wie das Gestorben und das Begraben. Und deswegen sagt Paulus dann einige Verse später in 1. Korinther 15, in Vers 17, das haben wir nicht mehr auf dem Zettel, wenn Christus nicht wirklich auferstanden wäre, dann wäre euer Glaube nichtig. Dann hätte er sich grundlegend getäuscht, dann wäre er nicht stärker als der Tod, dann wäre er nicht Gott, dann wären unsere Sünden nicht vergeben, dann gäbe es auch für uns keine Hoffnung. Liebe Leute, wie Christsein aussehen würde, wenn Jesus im Grab geblieben wäre, dann müsste man schon sagen, Christsein in Anführungsstrichen, das kann man an jenen Stunden ablesen, wo er wirklich im Grab war. So würde Christsein aussehen, hoffnungslos. Es gäbe uns gar nicht, wir würden hier nicht zusammenkommen, garantiert nicht. Traurig, resigniert, so waren sie. Und dann haben sie ihn gesehen, sie sind ihm begegnet, sie haben sich von seiner Realität überzeugt. Und deswegen bringt Paulus dann hier die Zeugen, den Käfers. Das ist eine offizielle Zeugenliste. Paulus sagt nicht, dass sie ihm in dieser Reihenfolge erschienen sind. Paulus sagt nicht, dass diese Liste vollständig ist. Das ist eine exemplarische Zeugenliste, die man noch sehr stark erweitern könnte. Zum Beispiel sind die Frauen hier nicht aufgeführt, weil Frauen damals nicht in der Gemeinde, aber gegenüber der säkularen Öffentlichkeit als Zeugen nicht galten. Und deswegen stehen hier in dieser Liste nur Männer. Der Käfers, dann der Jüngerkreis, also die 12 als feststehender Begriff. Dann mehr als 500 auf einmal, die man noch befragen kann, von denen die meisten noch leben. Das war dieses Meeting, von dem Matthäus 28 am Ende berichtet in Galiläa. Dann Jakobus, das ist wahrscheinlich der Halbbruder von Jesus, der ihm lange Zeit total skeptisch gegenüberstand und erst überzeugt wurde, nachdem er merkte, mein Halbbruder ist der Auferstandene. Dann nochmal alle Apostel und dann etliche Zeit später Paulus selbst, der sich aber zu Recht als eine Spätgeburt bezeichnet. Das ist eine erstaunliche Liste und wichtig ist, 55 nach Christus etwa ist der erste Korintherbrief anzusetzen. Und das heißt, zu diesem Zeitpunkt leben die meisten der Zeugen noch, als Paulus das schreibt. Das heißt, sie können befragt werden. Da liegt das Ereignis, als Paulus das schreibt, na, so circa 25 Jahre zurück. 2018, rechnen Sie mal 25 Jahre zurück. Alles, was da wichtig war, daran erinnern Sie sich noch locker. 1993, weiß ich noch genau, unsere erste und einzige bisher Israelreise, die wir gemacht haben, war 1993. 1993 war ich junger Pfarrer in einer Gemeinde in Osnabrück. Das weiß ich noch ganz genau. 1993, das ist nicht in irgendeiner grauen Vergangenheit, sondern was wichtig war, das wissen wir noch genau. Und so sagt Paulus, die könnt ihr fragen. Die Auferstehung liegt erst 25 Jahre zurück. Es gibt Zeugen. Und es ist ganz wichtig, dass das Neue Testament deutlich macht, das waren keine Visionen, die sich irgendwie im Inneren der Jünger abgespielt haben, sondern das waren Realbegegnungen, wo Jesus mit ihnen Fisch gegessen hat zusammen zum Beispiel, Lukas 24, oder wo er ihnen angeboten hat, pack doch hier meinen Körper an, dann seht ihr doch, dass ich kein Geist bin. Es war ihm so wichtig, dass das klar war. Es sind Fakten und das ist auch etwa von Josh McDowell und anderen immer wieder sehr gut zusammengestellt worden, auch von dem Juristen Charles Foster, der in Oxford Medizinrecht gelehrt hat. Er hat ein Buch geschrieben unter dem Titel die Akte Jesus, ein Jurist, ermittelt in Sachen Auferstehung. Und er baut dieses Buch wie eine Gerichtsversammlung auf, Argumente für und Argumente gegen die Auferstehung. Und er macht dann deutlich, wenn man alle Indizien zusammennimmt, ist die einzig plausible Erklärung dafür die, dass die Auferstehung wirklich stattgefunden hat. Er drückt das so aus, man müsste schon einige merkwürdige Dinge glauben, wenn man nicht an die Auferstehung glaubt. Und um an diese Dinge zu glauben, fehlt mir einfach der Glaube. Also er sagt, wenn man einfach die Indizien ehrlich würdigt und in ihrem Zusammenhang sieht, dann kann man nicht ehrlicherweise zu einem anderen Ergebnis kommen. Und durch diese Zeugenberichte eröffnet Gott uns nun ein weites Fenster in eine Welt, zu der wir sonst keinen Zutritt hätten. Vor Augen haben wir immer nur das Diesseits. Vor Augen, da sehen wir die elende Endlichkeit unseres Lebens. Vor Augen sehen wir das Sterben, die Krankheit, die Verwesung, die Gräber, das sehen wir vor Augen. Und darum haben sich einige Leute auch in den Okkultismus geflüchtet, weil sie es einfach nicht aushalten in dieser begrenzten Welt und sich elendiglich verstrickt in finstere Mächte. Und andere klammern sich an diese vermeintlichen Nahtoderfahrungen, dass Leute angeblich zurückgekommen sind und gemerkt haben, es ist ja gar nicht so schlimm. Aber ich möchte sehr eindringlich davor warnen, diese Nahtoderfahrungen halten einer nüchternen Betrachtung niemals stand. Bei einigen handelt es sich sogar höchstwahrscheinlich um eine dämonische Täuschung. Und sogar auf dem evangelikalen Buchmarkt kommen immer wieder Geschichten hoch, wie zum Beispiel die von dem 6-jährigen Alex Malarkey, ich weiß nicht, ob Sie das damals mitbekommen haben, der 2004 bei einem Autounfall nach der Rückfahrt vom Gottesdienst mit einem Halswirbelbruch lebensgefährlich verletzt worden war. Und angeblich war dieser Alex Malarkey dann für einige Zeit in den Himmel entrückt und kam dann auf wundersame Weise wieder auf die Erde zurück, wenn auch gelähmt, und brachte eine Botschaft vom Himmel, wie es jetzt im Himmel aussieht. Sein Vater Kevin Malarkey schrieb ein Buch, The Boy Who Came Back From Heaven, also der Junge, der aus dem Himmel zurückkam. Die deutsche Übersetzung erschien 2011 bei Gerd Medien und wurde unter anderem auch vom Evangeliumsrundfunk positiv besprochen. Bis sich herausstellte, dass alles nicht stimmte. Und 2015, also etliche Jahre danach, da war er so um die 17, schrieb Alex Malarkey selber in einem offenen Brief: Ich bin nicht gestorben, ich bin nicht im Himmel gewesen. Ich habe gesagt, ich sei im Himmel gewesen, weil ich dachte, dadurch bekäme ich mehr Aufmerksamkeit. Als ich das damals behauptete, hatte ich die Bibel noch nie gelesen. Menschen haben von diesen Lügen profitiert und schlagen weiterhin Profit daraus. Sie sollten die Bibel lesen, denn sie genügt. Die Bibel ist die einzige verlässliche Quelle der Wahrheit. Was für ein mutiges Statement dieses jungen Mannes. Und genau das sagt der Apostel Paulus auch. Verlasst euch auf die biblischen Quellen. Die Zeugen sind zuverlässig. Gott hat uns doch die Chance gegeben, hinter die Kulissen des Todes zu schauen, soweit das möglich ist. Es gibt diesen Zugang. Es gibt diese Informationen. Wie anders, Goethe lässt seinen Faust sagen, und das ist so die gängige Volksmeinung, nach drüben ist die Aussicht uns verstellt, Tor, wer dorthin die Augen blinzelnd richtet. Also Faust sagt, nach drüben ist die Aussicht uns verstellt und der ist ein Tor, wer überhaupt die Augen blinzelnd dahin richtet und versucht, irgendeine Information zu bekommen. Und Paulus widerspricht ihm ganz vehement. Er sagt, nein, der ist kein Tor, der nach einer Antwort sucht. Jesus hat die Grenze durchbrochen. Jesus hat die Schallmauer durchbrochen. Ich war tot, sagt er, und sieh, ich bin lebendig. Und dann hat Jesus glaubwürdige Zeugen berufen, die uns das Entscheidende aufgeschrieben haben, was wir wissen müssen. Und deswegen sind wir heute zusammen. Und deswegen wissen wir, es gibt eine Antwort auf den Tod, liebe Ostergemeinde. Man kann wissen, was danach kommt. Aber diese Antwort ist nur an einer einzigen Stelle zu finden, nämlich bei dem, der das Leben erwiesenermaßen selber ist, Jesus Christus. Jesus Christus ist das Leben, das ist der erste Punkt. Und deshalb lassen wir uns nicht beeindrucken von Stimmen wie dem Schweizer Dichter Kurt Marti, der in einem Gedicht Folgendes schreibt, und mit diesem Gedicht befassen wir uns auch in dem neuen Gemeindeboten, der in diesen Tagen herausgekommen ist. Der sagt, ihr fragt, gibt es eine Auferstehung der Toten, fragt Kurt Marti. Ich weiß es nicht. Ihr fragt, gibt es keine Auferstehung der Toten? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, wonach ihr nicht fragt, die Auferstehung derer, die leben. Ich weiß nur, wozu er uns ruft, zur Auferstehung heute und jetzt. Soweit der Dichter und Pfarrer Kurt Marti. Und das, was er hier schreibt, ist ein durchsichtiges Ablenkungsmanöver. Natürlich gibt es im bildlichen Sinne eine Auferstehung heute und jetzt. Aber Trotzdem ist Martis Ausgangsbehauptung falsch, dass man nicht wissen kann, ob es eine Auferstehung der Toten gibt. Man kann es wissen. Man kann es wissen, ob es eine Auferstehung der Toten gibt, weil die Quellen eindeutig uns das sagen. Und die gesamte Exit-Strategie des Paulus und auch der anderen Apostel beruht darauf, dass man es wissen kann, und zwar mit guten Gründen. Man kann es wissen. Und diese Gründe haben ihr felsenfestes, völlig ausreichendes Fundament am Ostersonntag. Jesus Christus ist das Leben. Das ist die objektive Voraussetzung der paulinischen Exit-Strategie. Allerdings, dadurch, dass ich das weiß und akzeptiere, habe ich ja selber noch nicht den Tod überwunden. Und deshalb bleibt Paulus nicht bei der objektiven Voraussetzung stehen, sondern er zieht jetzt die persönliche Konsequenz daraus. Und der zweite Schritt lautet also, Jesus Christus ist mein Leben. Das ist der zweite Punkt. Jesus Christus ist mein Leben. Das ist Philipper 1. Christus ist mein Leben. Und damit sagt Paulus, es gibt eine persönliche Verbindung zwischen dem auferstandenen Jesus und mir. Zwischen dem auferstandenen Jesus und Ihnen kann es diese persönliche Verbindung geben. Und die Frage ist, wie kommt die zustande? Und den Weg dahin, den hat Jesus sogar noch vor seiner Auferstehung uns gezeigt. Zum Beispiel bei dieser bestürzenden Situation auf dem Friedhof von Bethanien. Viele Zeugen drumherum, befreundete Familie. Der Sohn Lazarus ist gestorben. Sie haben ihn schon einbalsamiert. Der Leichnam ist schon in den Verwesungsprozess eingetreten. Und dann ruft Jesus den raus, er stellt sich vor dieses Grab und die Leute sagen, lass ihn drin, er stinkt schon. Und Jesus sagt, Lazarus, komm raus. Und das Entsetzen packt die Leute, als der noch da in seine Binden eingewickelt aus dem Grab herauskommt und keiner weiß, was da eigentlich los ist. Und Jesus spricht in dieses Entsetzen und in diese Erschütterung hinein, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer in diesem Leben zum Glauben an mich kommt, der wird nie mehr sterben. Johannes 11, Vers 25 und 26. Und genauso hat es Jesus dem Nikodemus gesagt in Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Genau die gleiche Botschaft. Und wie das praktisch geht, an Jesus zu glauben, bis ich dahin komme, dass ich sage, Christus ist mein Leben, das können wir an Paulus eigener Geschichte sehen. Bevor Paulus Jesus kennenlernte, ihn richtig kennenlernte, war Paulus davon überzeugt, mit seinem eigenen Lebensstil und seiner eigenen Moral und seinem eigenen ordentlichen Verhalten vor Gott bestehen zu können. So geht uns das ein. Bevor wir Jesus begegnen, meinen wir alle, zumindest die meisten von uns, wir wären eigentlich ganz okay. Und erst durch die Begegnung mit Jesus wurde Paulus klar, wie es um sein eigenes Leben steht. Wie verloren er mit seiner ganzen vermeintlichen Gutherzigkeit vor dem heiligen Gott dastand, weil Gott heilig ist. Und vor einem heiligen Gott hat keiner von uns den Hauch, eine Chance, auch nur in etwa seinem moralischen Anspruch gerecht zu werden. Und Gott muss für Gerechtigkeit sorgen, weil er sonst nicht mehr Gott wäre, weil er sonst nicht mehr heilig wäre. Und das musste Paulus erstmal begreifen, dass alles, worauf er sich verlassen hatte, in Gottes Augen im Grunde genommen Dreck war, durchlöcherte Kleider, dass er bar jeglichen Schutzes vor Gott stand. Und dann begriff er, warum Karfreitag nötig war. Warum Jesus dort die Strafe tragen musste, die Paulus verdient hätte und die wir verdient hätten. Weil wir vor einem heiligen Gott stehen. Er starb für mich. Und die Auferstehung zwei Tage später ist dann wie der Beglaubigungsstempel auf der Kreuzigung. Da sagt Gott, jawohl, es gilt. Der Tod ist überwunden. Der Teufel hat mit dem Tod operiert. Der Teufel hat mit der Schuld operiert. Und jetzt hat er ausgespielt. Es ist gültig, dass Jesu Tod meine Strafe weggetragen hat. Und hier ist der Beweis. Er lebt. Er hat den Tod überwunden. Das Grab ist leer. Und damit hat er alle Mächte der Finsternis und der Todeswelt entmachtet. Und er ist leibhaftig aus dem Grab herausgeholt worden durch den Vater im Himmel. Also, an den gekreuzigten und auferstandenen Jesus zu glauben, heißt nun ganz praktisch, dass ich mich persönlich an ihn wende. Dass ich ihm das persönlich sage. Jesus, ich glaube dir, dass du der Auferstandene bist. Und ich gebe es zu, dass ich deine Vergebung brauche. Und ich danke dir, dass du an diesem Kreuz auch für mich gestorben bist. Und bitte vergib mir alle meine Schuld. Vergib mir allen meine Gottlosigkeit. Ich bete dich an als den Auferstandenen. Und weil du der Herr bist, der die Macht des Todes gebrochen hat, sollst du von heute für immer auch mein Herr sein. So hat Paulus das im Grunde genommen zusammengefasst. In diesen Versen in Römer 10. Den einen will ich hier nur mal vorlesen. Römer 10, Vers 9. Da sagt Paulus, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet, so kommst du in den Himmel, so kriegst du Vergebung deiner Schuld, so wirst du bewahrt vor der ewigen Verdammnis. Und damit macht Paulus deutlich, wer glaubt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, der akzeptiert damit auch die Bedeutung, die Gott dieser Auferstehung gegeben hat, nämlich sie beglaubigt endgültig den Kreuzestod. Sie macht deutlich, dass der Vater im Himmel das Sühneopfer Jesu anerkennt. Und deswegen betont Paulus das auch hier, dass Gott, der Vater, ihn aus den Toten auferweckt hat. Als Beglaubigungsakt. Die Schuld ist vergeben, für den, der an den Auferstandenen glaubt. Und liebe Gemeinde, wer so zu Jesus kommt, der hat fortan auch Gemeinschaft mit ihm. Der weiß sich auch von Jesus getragen. Okay, manchmal spüren wir das nicht. Manchmal kommen uns Zweifel. Manchmal sind wir doch von dem, was noch sichtbar ist, sehr, sehr fixiert. Das prägt uns sehr stark. Und dann ist es so wichtig, dass wir die Bibel zur Hand nehmen, dass wir uns hier wieder vergewissern, wie die Realität von Gott her wirklich ist. Und Jesus hat auch versprochen, dass er uns in dieser Gemeinschaft festhält mit ihm. Er hat gesagt, meine Schafe hören meine Stimme und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Christus ist mein Leben, sagt Paulus. Und die Bibel zeigt uns auch ganz praktische Schritte, wie wir in dieser Gemeinschaft mit Jesus wachsen können. So wie wir mit einem Menschen zusammenwachsen, der uns immer vertrauter wird. Wir können beten zu Jesus. Wir dürfen die Bibel sehr persönlich lesen als seine Anrede an uns. Und bevor wir unsere Bibel aufschlagen, dürfen wir sagen, Herr Jesus, rede zu mir durch dieses Wort. Wir dürfen uns am Leben seiner Gemeinde beteiligen. Und wenn wir miteinander den Herrn anbeten, dann bringt uns das zueinander, aber es bringt uns auch tiefer in die Gemeinschaft mit Jesus. Dazu dienen die Gottesdienste, dass wir in eine engere Gemeinschaft mit Jesus hineinwachsen und dann auch miteinander. Wir dürfen ihm dienen. Wir dürfen das, was er uns geschenkt hat, einbringen für ihn. Und so wachsen wir in dieser persönlichen, lebendigen Verbindung zu Jesus. Und dann können wir immer mehr sagen, wie es auch Paulus gesagt hat, Christus ist jetzt mein Leben. Paulus hat es noch in einem zweiten Vers ausgedrückt in Galater 2, Vers 20, da sagt er es ganz ähnlich, nur zur Information, den können Sie sich daneben schreiben. Da sagt er in Galater 2, Vers 20, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe, hier in diesem irdischen Leib, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Ich lebe jetzt mit ihm und er lebt in mir und er lebt durch mich. Und zwischen uns passt kein Blatt Papier, das sagt Paulus hier. Und sehen Sie, das ist das Körnchen Wahrheit an dem Marti-Gedicht. Die Auferstehung in der Tat beginnt schon in diesem Leben. Damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Sie beginnt in dem Moment, wo ich mit Paulus sagen kann, Christus ist mein Leben. Da beginnt die Auferstehung, wenn man so will. Da beginnt das ewige Leben. Wer von Ihnen zu Jesus gehört, der hat schon das ewige Leben. Aber dieses neue Leben wäre kein ewiges Leben, wenn es an der Grenze des Todes scheitern würde. Das wäre nur eine Selbsttäuschung, es wäre nur eine Vertröstung. Der Trost, den Jesus uns schon jetzt gibt und der Trost, der auch schon jetzt greift, hat seinen tiefsten Grund darin, dass wir wissen dürfen, er wird mich nie mehr loslassen. Er wird mich nie mehr dem Tod ausliefern. Und darauf kann ich mich verlassen. Er hat mir die Garantie gegeben, dass er mich sicher in seine Ewigkeit holt. Und darum hat mein Leben jetzt schon Ewigkeitsqualität. Das bedeutet, mit dem Auferstandenen persönlich verbunden zu sein. Und diese Verbindung mit Jesus, die trägt mich auch durch schwierige Zeiten. Wenn ich Verluste erfahre, wenn ich einsame Wegstrecken gehen muss, die mir wehtun. Vor einiger Zeit schrieb mir ein gestandener Christ, der beruflich ganz viel bewirken kann. Wir würden sagen, eine starke Persönlichkeit, wie ihn manchmal die Einsamkeit überfällt. Er ist alleinstehend, hat dann in den letzten Jahren vor ihrem Tod mit seiner Mutter zusammengewohnt. Sie hat ihm den Haushalt geführt, auch eine ganz resolute Dame, die ihm viel geholfen hat. Und dann beschrieb er vor einiger Zeit in einer Mail, wie schwer es für ihn ist, wenn er nach langen Reisen in ein leeres Haus zurückkommt. Und was dann bedeutet, Christus ist mein Leben. Er schreibt, man vermisst seine Mutter, die immer weise Ratgeberin, Seelsorgerin war. Einfach ein Haus mit Wärme füllte, wenn man nach langen Reisen heimkam. Jetzt muss ich erstmal die Heizung anmaschen, Waschmaschine anwerfen, Postberge durchgehen. Das ist nicht einfach, aber Gottes Wort ist mir dann Trost und Kraft für jeden neuen Tag. auch wenn einem schon mal die Decke auf den Kopf fällt. Aber ich weiß, woran ich mich halten kann, weil ich gesehen habe, was und wer meine Eltern im Alter und im Sterben getragen hat. Jesus. Wenn ich auch gleich nichts spüre von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele auch durch die Nacht. Und dass das finstere Tal im Zentrum von Psalm 23 steht, als Lebensrealität, das lernt man in solchen Tagen zu buchstabieren. Dankbar darf ich aber auch immer wieder erleben, wer alles für mich betet. Das ist die Situation. Das ist auch noch die Realität im Leben der Gotteskinder. Und Paulus hat auch solche Situationen erfahren. Als er unseren Predigtext aufschreibt, sitzt er im römischen Gefängnis. Er schreibt diese Zeilen im römischen Knast. Das muss uns auch klar sein. Und trotzdem schreibt er aus einer Position der Stärke. Aus einer Position der Stärke, die nicht in ihm selbst liegt, sondern in dem Christus, zu dem er gehört. Und darum weiß Paulus, ich kann hier drin noch aushalten, wenn es sein muss. Weil ich eine perfekte Exit-Strategie habe. Vielleicht nicht mehr heraus aus diesem Gefängnis, das muss ich zeigen. Aber der endgültige Exit, der ist geklärt. Da habe ich Gewissheit. Und damit kann mir nichts mehr wirklich passieren. Und damit kommen wir zum letzten Punkt seiner Exit-Strategie. Erstens, Christus ist das Leben. Zweitens, Christus ist mein Leben. Und jetzt drittens und letztens, Sterben ist mein Gewinn. Das ist die Konsequenz. Und Paulus meint hier wirklich Gewinn. Paulus meint hier nicht, Sterben ist das kleinere Übel. Also bevor ich noch länger im Knast sitze, da gehe ich lieber schon mal heim. Oder wie das auf manchen Traueranzeigen steht, so sinngemäß, wenn das Leiden zu groß ist, dann ist der Tod Erlösung. Und wenn ich das lese, dann zucke ich manchmal zusammen. Weil ich denke, wenn der Jesus nicht hatte, dann ist das keine Erlösung. Dann ist er jetzt aus der Krankheitsnot in das Gericht Gottes hinübergegangen. Und so meint Paulus das eben ausdrücklich nicht, dass der Tod das kleinere Übel ist. Paulus ist nicht lebensmüde, überhaupt nicht. Paulus geht sogar davon aus, dass Jesus noch eine Aufgabe für ihn hat. Das sehen wir hier in Vers 22 und in Vers 25 in Philipper 1. Da sagt er, wenn ich weiterleben soll im Fleisch, also in diesem Körper, so dient mir das dazu, mehr Frucht zu schaffen. Und ich weiß nicht, was ich wählen soll. Es setzt mir beides hart zu, aus der Welt zu scheinen, bei Christus zu sein, was viel besser wäre. Aber es ist nötiger, hier zu bleiben um euretwillen. Und in solcher Zuversicht weiß ich, dass ich noch eine Zeit bleiben und bei euch allen sein werde, euch zur Förderung und zur Freude im Glauben. Das heißt, er geht davon aus, noch eine Zeit lang einen Auftrag hier zu haben. Er ist nicht lebensmüde und kein bisschen resigniert. Aber obwohl sein Leben noch so erfüllt ist, wäre für Paulus persönlich das Sterben mein Gewinn, sagt er. Und in Vers 23 setzt er noch einen drauf. Da sagt er, es wäre viel besser für mich, jetzt schon zu sterben. Es wäre viel besser für mich. Warum, Paulus? Worin bestünde der Vorteil? Wir hatten doch gesehen, Paulus nimmt den Sterbeprozess sehr, sehr ernst. Er nimmt ihn nicht auf die leichte Schulter. Er weiß, das kann noch mal eine harte Kante werden, diese letzten Meter. Und deswegen haben die Glaubensväter, viele der Glaubensväter, auch für sich für eine gesegnete Sterbestunde gebetet. Und sie haben uns diesen Rat gegeben, auch unsererseits für eine gesegnete Sterbestunde zu beten. Mein Gott, ich bitte durch Christi Blut, mach's nur mit meinem Ende gut. Paulus weiß das auch. Aber warum kann Paulus trotzdem mit Gewissheit sagen, Sterben wird mein Gewinn sein, das Ergebnis wird gut sein? Weil er von Jesus schon die Information darüber hat, was uns dort erwartet. Alex Malarkey hat in seinem offenen Brief das am Ende genau auf den Punkt gebracht. Er schreibt, allein durch Buße über deine Sünden und Glauben an Jesus als Sohn Gottes, der für deine Sünden starb, wenngleich er selber keine Sünde beging, damit dir vergeben werden kann, kannst du vom Himmel erfahren. Das ist gut, er sagt, du kannst vom Himmel nur erfahren, wenn du reinkommst in den Himmel, und reinkommen in den Himmel tust du nur durch Jesus. Aber, fährt Malarkey fort, abgesehen von dem, also wenn du mal im Himmel bist, jetzt schon, was in der Bibel geschrieben ist. Ich möchte die ganze Welt wissen lassen, die Bibel reicht aus. Zitat Ende. Das heißt, schon jetzt können wir einiges benennen, worin der Gewinn des Sterbens bestehen wird. Wir werden frei sein von allem Leid. Stellen Sie sich das mal vor, was das bedeutet. Offenbarung 21 sagt, Gott wird abwischen alle Tränen von unseren Augen. Ich weiß nicht, wie viele Tränen Sie geweint haben in den zurückliegenden Wochen. Aber sie dürfen wissen, er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Es wird keine Krankheit mehr geben. Es wird keine Not mehr geben. Diese ganze Gebrechlichkeit wird vorbei sein. Unsere Zipperlein und unsere schwereren Krankheiten. Und Paulus schreibt das auch, weil Jesus ihm das gesagt hat, in Philipper 3, also in demselben Brief noch, in Vers 21. Philipper 3, Vers 20 und 21, da sagt er, unser Bürgerrecht ist im Himmel, woher wir erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren nichtigen, also vergänglichen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe, nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Stellen Sie sich das vor, wir werden einen Körper kriegen wie Jesus nach der Auferstehung. Wir werden nicht mehr krank werden, wir werden keine Schmerzen mehr haben. Das ist mein Gewinn, sagt Paulus. Und wir werden nicht nur frei sein von Leid, wir werden auch frei sein von aller Schuld. Wir werden sündlos sein. Denn auch das wird uns verheißen im ersten Johannesbrief. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Und wir werden ihm in mancher Hinsicht gleich sein. 1. Johannes 3, ab Vers 2. Wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir werden ihm gleich sein. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Und das heißt, wir werden ohne Sünde sein. Das ist unvorstellbar bei allem, was wir jetzt noch so an uns sehen. Und das heißt dann, wir werden sein wie Jesus. Wir werden in gewisser Hinsicht sein wie Jesus. Wir werden nicht Jesus sein. Wir werden nicht Gottes Sohn von Ewigkeit her sein. Aber wir werden seine Adoptivbrüder und Schwestern gewissermaßen sein. Wir werden mit ihm erben, schreibt Paulus. Und das heißt, wir werden eine vollkommene Gerechtigkeit haben. Paulus sagt es in 2. Timotheus 4, Vers 8, die Krone der Gerechtigkeit werden wir kriegen. Wir werden ohne den Hauch von Ungerechtigkeit sein. Wir werden ein völliges Verständnis für die Zusammenhänge haben. Wir werden alles durchschauen, was uns jetzt noch so rätselhaft ist. Und vielleicht manches, was auch jetzt unser Herz schwer macht, weil wir es einfach nicht kapieren und weil wir nicht wissen, warum Gott bestimmte Wege führt und bestimmte Dinge tut oder zulässt. Wir werden es verstehen. Wir werden vollkommen sein in unserer Erkenntnis und wir werden völlige Liebe haben zu Christus und zueinander. Wie sehr wir jetzt manchmal vor den Grenzen unserer Liebesfähigkeit stehen und immer wieder stolpern über unseren Egoismus und über unsere Kleinkariertheit und was wir alles mit uns rumtragen. Es wird nicht mehr sein. Wir werden nicht nur wir wie Jesus sein, sondern wir werden bei Jesus sein. Das ist noch viel wichtiger. Wir werden bei ihm sein im Himmel. Allzeit, sagt die Bibel. Denken wir doch dran, wie er sogar diesen Verbrecher, der sich zu ihm bekehrt hat, gesagt hat, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und Paulus macht auch deutlich, da kommt jetzt nicht ein langer Seelenschlaf erstmal, sondern er sagt, ich habe Lust abzuscheiden, um bei Christus zu sein. Gewissermaßen in seine Arme hinein zu sterben. Das ist unsere Perspektive. Und Jesus hat das ausdrücklich gesagt. Wir müssen uns mal an anderer Stelle noch mal eine ganze Predigtzeit nehmen, um über den Himmel diese Stellen zusammenzufügen. Aber Jesus hat das ganz ausdrücklich gesagt in Johannes 17, Vers 24. Vater, ich will. Das ist das einzige Mal, wo Jesus sagt, ich will. Sonst sagt er immer, ich will den Willen des Vaters tun. Er sagte, Vater, ich will das, wo ich bin. Auch die bei mir sind, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Johannes 17, Vers 24. Und da könnte man sagen, naja, er meint vielleicht seine Jünger damals. Und dann gehen wir einfach 4 Verse weiter nach oben zu Johannes 17, Vers 20. Da sagt Jesus ganz klar, ich bitte dich aber nicht nur allein für sie, also für die Jünger der ersten Stunde, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Das ist das Großartige, da erweitert Jesus den Kreis und sagt, nicht nur die Jünger der ersten Stunde sollen dann meine Herrlichkeit sehen und bei mir sein, sondern auch die, die du mir gegeben hast und die durch ihr Wort zum Glauben an mich kamen. Also alle die von uns, die bekehrt sind, für die trifft Johannes 17, Vers 20 zu. Und logisch folgt daraus, dass wir auch die anderen Christen, die dann genauso bei Jesus sein werden, wiedersehen werden. Alle die, die zu Jesus gehören und die dann bei Jesus sind, die werden dann mit uns zusammen bei Jesus sein. Das wird ein Wiedersehen geben. Und darum singen wir hier als Gemeinde auch ab und zu das Lied, wenn Gott will und wenn wir leben, werden wir uns wiedersehen. Ehe eintritt, was wir planen, kann noch viel geschehen. Die Jesus Christus lieben, sehen sich nie zum letzten Mal. Wenn nicht hier auf dieser Erde, dann bei ihm einmal. Das ist nicht einfach nur christliche Folklore, das ist Johannes 17. Wir werden ihn sehen und wir werden einander sehen. Wir werden den Vater im Himmel sehen. Und wir werden ihm in ungetrübter Freude dienen. Verstehen wir, warum Paulus sagt, Sterben ist mein Gewinn. Was da alles auf mich wartet. Er ist ein Mensch wie wir, er hängt am Leben wie wir. Aber er weiß um diese Perspektive. Und in 1. Korinther 2, Vers 9, da zitiert er einmal Jesaja 64, Vers 3. Und dieser Vers ist so schön, dass ich ihn den unbedingt auch noch vorlesen muss. In Jesaja 64, Vers 3, was Paulus in 1. Korinther 2 zitiert, da heißt es, was kein Auge je gesehen und kein Ohr je gehört hat und was in keines Menschen Herz je gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Und damit ist die Exit-Strategie perfekt. Der Gewinn des Sterbens wird riesengroß sein. Ein Ausstieg mit größtem Gewinn. Und deshalb kann Paulus mit klarem Blick auf die Fakten sagen, ja, Sterben ist mein Gewinn. Weil er weiß, ja, Christus ist mein Leben. Und weil das nicht ein subjektives Gefühl ist, sondern Christus ist das Leben. Und liebe Ostergemeinde, es ist so wichtig und so tröstlich, dass wir das heute mit ganzer Klarheit vor Augen bekommen haben. Und nehmen Sie das bitte mit, wie eng unsere persönliche Auferstehung mit der Auferstehung Jesu verzahnt ist. Wie eng das verzahnt ist. Ostern hat alles real verändert. Und Luther hat diese Tatsache so gerne in einem Bild deutlich gemacht, das jeder von uns sofort nachvollziehen kann. Es ist das Bild von der Geburt eines Säuglings. Und Luther schreibt in einem Kommentar zu 1. Korinther 15, sobald der Kopf des Babys durch ist, ist das Wichtigste geschafft. Denn Christus ist unser Haupt. Und er formuliert es folgendermaßen. Er ist aus dem Grab hervorgekommen. Also werden ihm die Hände und der Rücken nachfolgen. Also das sind wir, die Hände und der Rücken. Ne? Es wird nicht nur um den Kopf gehen, sondern um den ganzen Leib, wie die Frauen schon sagen, schreibt Luther. Wenn bei einem Kindlein bei der Geburt der Kopf erstmal hervorgekommen ist, dann hat's nicht mehr Not. Andernfalls ist Gefahr im Verzug. Und so ist das Haupt, also Jesus, der Herr über den Tod und den Teufel. Und Luther fährt fort. Deshalb ist unsere Auferstehung von den Toten freilich schon mehr als zur Hälfte geschehen, weil unser Haupt da ist. Und wenn ich zu diesem Mann gehöre, der Christus heißt, dann will ich wohl noch hervorkommen aus dem Tod. Denn Christus hat mit der Auferstehung begonnen. Und Luther sagt es nochmal, und es ist schon mehr als die Hälfte geschehen. Zitat Ende. Das heißt, mehr als die Hälfte deiner Auferstehung ist schon gelaufen, weil Christus durch ist und weil du an ihm hängst. Und wenn der Kopf erst mal durch ist, dann kommt der Rest hinterher. Die entscheidende Frage an dich und an sie ist am Schluss, bin ich mit dem Haupt verbunden? Bin ich persönlich mit diesem Haupt Christus verbunden? Kann ich das aus Überzeugung sagen, nicht weil ich so ein toller Religionsmensch bin, sondern weil ich mich auf das verlasse, was Jesus mir versprochen hat. Kann ich das sagen? Jesus Christus ist mein Leben. Bist du schon mal so zu ihm gekommen? Hast du dich schon mal so vor ihm wirklich gebeugt und gesagt, Herr, ich glaube dir und ich binde mein Leben jetzt an dich und ich brauche deine Vergebung und ich bitte dich darum und ich danke dir dafür und ich will immer dir gehören, mein Herr und mein Gott. Wissen Sie, und in diesem Sinne ist Ostern sehr persönlich. Ostern ist keine allgemeine Schönwetterparole mit Osterglöckchen nach dem Motto, es kommt schon alles wieder zurecht. Das stimmt einfach nicht. Wir müssen das sehr deutlich sagen, wer Gottes Offenbarung ablehnt und wer sich an den Diesseits-Glauben klammert, wie ihn Goethe seinen Faust zum Beispiel in den Mund legte, und das ist ja nur typisch für viele andere. Wer Jesus als seinen Retter ablehnt, für den gilt dann wirklich, was Goethe in Faust 2 schreibt, jeder Trost ist niederträchtig und Verzweiflung nur ist Pflicht. Das stimmt. Wer sein Leben ohne Jesus bewältigen will, weil er zu stolz ist oder zu selbstgerecht, der hat auch keinen Grund, über den Tod hinauszuhoffen. Und dann ist jeder Trost niederträchtig und Täuschung und Vertröstung. Und dann wäre in der Tat Verzweiflung Pflicht. Im Gegenteil, wer ohne Jesus durchkommen will, der muss sich fürchten. Er hat viel Grund, sich über den Tod hinaus zu fürchten. Denn Hebräer 9 sagt, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht Gottes. Und wer seinen Exit in einer Weise erlebt, dass er nicht in die Arme Jesu hineinstirbt, weil er sich an ihn geklammert hat, sondern ohne Jesus stirbt, der stirbt in die Verdammnis hinein. Dessen Zielbestimmung ist die Hölle, sagt Jesus so deutlich, dass jeder weiß, woran er ist. Und darum ist Paulus mit der Osterbotschaft zu den Leuten hingegangen. Zu den Leuten, die sich genauso wie wir vor dem Tod gefürchtet haben, die sich zu Recht vor dem Tod gefürchtet haben. Und darum schickt Jesus auch uns los, zu den Menschen, die noch in dieser Todeswelt wirklich festhängen. Und wir dürfen ihnen sagen, es gibt die geniale Exit-Strategie. Christus ist das Leben, er ist wirklich auferstanden. Und wer zu ihm flüchtet, der darf dann wissen, Christus ist mein Leben. Und wer das sagen kann, der darf dann wissen, Sterben ist mein Gewinn. Und dann, und damit schließe ich, müssen wir noch durch dieses letzte Sperrfeuer des Todes hindurch. Wenn Jesus nicht vorher wiederkommt, was ja theoretisch auch möglich wäre. Aber wenn das nicht passiert, müssen wir noch durch dieses letzte Sperrfeuer durch. Ein Sicherheitsbeauftragter der Firma Krupp erzählte von einem fürchterlichen Bombenangriff, den er damals im Zweiten Weltkrieg in seiner Firma miterlebte. Er schreibt, wir saßen in einem großen Raum, vor dem ein Lagerraum war und dahinter der Ausgang. Und auf einmal stand der ganze Lagerraum in hellen Flammen. Es gab für uns keinen anderen Ausweg. Da musste man die 5 Schritte durch das Feuer wagen. Da draußen, da war ja das Leben, Luft, Freiheit. Und so wagte er es als Erster und sprang getrost ins Feuer und hindurch ins Leben. Und so ist das Sterben für den Christen. Der Tod ist nur ein Durchgang. Das Sterben ist nur ein 5-Schritte-Sprung in die Freiheit. Und da steht dann der, der mich erlöst hat und der sein Leben für mich gab. Ach, das Bild ist eigentlich noch viel zu schwach. Denn Jesus steht ja nicht nur da und wartet auf der anderen Seite, dass ich durch das Sterben hindurchspringe, sondern er bleibt ja schon jetzt immer bei mir. Er hat ja versprochen, dass er mich nie mehr allein lassen wird und dass er mich sicher nach Hause bringen wird. Und das gilt jedem, der sein Leben an diesen Herrn bindet und der dann getrost und voller Gewissheit sagen darf, auch wenn ihn seine eigenen Gedanken manchmal noch ins Straucheln bringen mögen, aber deine Gedanken sind nicht stärker als Jesus. Du kannst dich auf ihn verlassen und du darfst dann sagen, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du wirklich von den Toten auferstanden bist. Und wir danken dir, dass du dafür gesorgt hast, dass wir diese Wahrheit in großer Klarheit und Zuverlässigkeit überliefert bekommen haben. Und wir danken dir, dass wir über diese Brücke dessen, was du uns durch deinen Apostel mitgeteilt hast, zu dir finden dürfen, Herr. Dass wir zu dir beten dürfen und dass wir die Zusage haben, du hörst uns wirklich. Herr, stärke uns. Und wir bitten dich besonders für die, die zurzeit in großer Not sind, weil sie persönlich oder durch andere Menschen besonders mit der Todesfurcht konfrontiert sind. Ach Herr, erbarme dich über sie und schenke ihnen, dass sie ihr Leben voller Vertrauen in deine Hände legen können. Schenk uns das allen, Herr. Und über dem allen wollen wir dich ehren und loben und anbeten. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.